Und das, wenn das alle machen, ist das ja klar, dass dann im Verhältnis zwischen Bürgerschaft und leitender Bürokratie ein Abbau der Macht der Bürokratie stattfindet. Und das ist genau das, was die Leute jetzt zu spüren beginnen und sich verzweifelt dagegen wehren. Und was ist ihre einzige Waffe? Halt immer neue Regeln zu erfinden.
Ja.
Das wird, läuft sich ja aber auch schon tot, weil ja diese Regeln gar niemand mehr wirklich ernst nimmt.
Willkommen zurück, meine Lieben. Die Bulli-Bursti-Burggespräche sind wieder da. Staffel 4 läuft. Wir sitzen in der Burgküche und kochen heute ein ganz besonderes Süppchen. Wir steigen gleich ein mit dem, was man jetzt immer wieder sieht, Peter. Besser, man ist nicht dabei, wenn die Bitcoin-Riesenblase platzt, warnt eine honorige Professorin aus Wien, die auch zuständig ist für die Ausbildung junger Menschen und für die Wirtschaftsweiterbildung. Also die sagt, wir brauchen mehr Geldbildung, aber gleichzeitig, na, Bitcoin, das steht nichts dahinter, verbraucht Energie, das ganze Brimborium. Warum beschäftigen sich so viele Menschen so intensiv mit Bitcoin, ohne sich wirklich damit zu beschäftigen?
Ja, sie beschäftigen sich eigentlich mit der Verdammnis des Bitcoin. Aus irgendeinem Grund ist das halt gegen ihre Weltsicht oder was immer. Es sind nur objektiv falsche Dinge, die dann gesagt werden. Nicht? Wieso wissen die Leute, dass das eine Blase ist? Ich würde ja noch akzeptieren, dass sie sagen, es könnte vielleicht eine Blase sein. Gegen das ist ja nichts einzuwenden. Das wäre ja noch eine recht vernünftige Argumentation. Aber aus dieser Absolutheits-Gewissheitsposition sagen, das ist die Blase, die platzt. Und da muss ich auch als doch erfahrener Börsianer sagen, na, es gibt doch nichts Schöneres für einen Anleger als eine Blase. Er muss ja nur rechtzeitig aussteigen. Und daher ist ja diese alte Regel durchaus, die hätte sie können den jungen Leuten mitteilen, diese Dame, dass man sagt, wenn du eine Blase bist, dann geh in die Blase vorsichtig hinein, nicht mit deinem ganzen Geld, sondern mit einer gewissen Summe. Und sobald die Blase hoch genug ist, dass du die Summe herausholen kannst und noch immer etwas hast, dann bleib in der Blase drin, dann kannst du ja nichts verloren haben, wenn die Blase platzt. Und dann, wenn du außerdem dann noch so hellsichtig und gut beobachtet bist, dass du vielleicht bei 80% der Blasenhöhe schon wieder aussteigst und den ganzen Gewinn mitgenommen hast, ja bitte, dann war die Blase vermutlich dein größtes Glück. Also ich habe mein ganzes Leben von dem Kopf auf die Füße stellen können, weil ich die neue Marktblase mitmachen durfte. Da war ich plötzlich als früher total bankabhängiges Mittelstandsunternehmen in Österreich plötzlich ein eigenfinanziertes Unternehmen in Österreich.
Aber es geht ja nicht nur um die Blase, es geht darum, dass man quasi so oft, ich habe das ja auch bei mir im Kanal, immer wieder Journalisten mit den oberflächlichsten Argumenten, die einen sagen, ja, es sind ja nur die Männer drinnen, die ja so gern zocken, oder sie sagen, es braucht zu viel Energie, oder eine beliebte Sache ist auch, es ist durch keinen richtigen Wert hinterlegt. Also es braucht zwar wahnsinnig viel Energie, ist aber durch keinen richtigen Wert hinterlegt. Und das ist ja nicht so wie der Euro oder der Dollar, für den der Staat steht. Da kommt es dann, glaube ich, raus. Also diese unglaubliche Staatsgläubigkeit, diese unglaubliche Staatsgläubigkeit, dass man alles, wofür der Staat steht, nimmt man für voll und alles andere wird einfach weggewischt.
Ja, wahrscheinlich ist ja die Dame im Beamtenstand oder in irgendeiner wirtschaftlichen Abhängigkeit von Staatsinstitutionen. Dann spricht man halt das, was der Dienstgeber gern hören möchte. Das könnte natürlich sein, dann ist sie halt eine brave Vollzieherin des höheren Willens. Das ist ja noch okay, aber das müsste man wieder den armen Schutzbefohlenen sagen dürfen. Seid vorsichtig, die Dame erzählt Regierungspropaganda. Und das ist ja ganz was anderes. Also ich war ja immer der Meinung, aber bin leider im Laufe meines Lebens in der Hinsicht in Österreich sehr enttäuscht worden, dass Bildung dazu da ist, um die Leute in die Selbstständigkeit des Denkens zu führen.
Ja,
Wir machen aber fast genau das Gegenteil. Nicht? Und ich muss sagen, ich bin ja froh, dass ich ein ständiger Studienabbrecher war meines Lebens, weil ich immer irgendwann dann mich manipuliert gefühlt habe und dann aufgehört habe. Und darum leiste ich mir heute noch mein privates Denken und bin halt Privatgelehrter und Privatkünstlerfreier. Und dadurch muss ich eben auf das nicht horchen.
Aber da sind wir doch gleich auch bei der Frage dieser Folge, der gewaltige Geschwindigkeitsschub, den Technologie jetzt gerade nimmt.
Ja, der diese Art von Menschen ja heillos überfordert.
Genau.
Weil die sind ja gewohnt, dass sie immer erst das verkünden, sich trauen, wenn sie das von ihren Oberen gesagt haben, wenn das im Lehrplan steht, wie es so schön heißt. Und nachdem man aber weiß, jeder halbwegs erfahrene Mensch weiß, dass Lehrpläne immer 20 Jahre hinter der Entwicklung nachhinken, bis die Computerwissenschaft sozusagen in den Lehrplan gegangen ist, da wurde es ja fast schon ein alter Hut. Da haben die in Österreich sich die ganze Software-Szene schon etabliert, da war ich schon Softwarepräsident. Nicht? Und da hat es schon diese Strukturen ja alle gegeben. Wenn wir alle gewartet hätten, bis uns diese hohen Herrschaften das erklären, ja, da hätten wir das ja alles nicht gemacht. Also wir sind dadurch immer etwas hinten und werden auch hinten bleiben und werden bei beschleunigt. Nicht? Das ist ja so, wenn ich gleich langsam weiterfahre, aber neben mir die Autos noch mehr beschleunigen, ja, bin ich dann noch mehr da hinten. Und das ist die große Gefahr.
Und es sorgt für eine Kluft.
Natürlich, die aufgeht.
Die aufgeht zwischen denen, die jetzt aktiv täglich dazulernen und denen, die darauf warten, dass ihnen die Obrigkeit sagt, was sie lernen sollen und dürfen.
So ist es.
Weil wir sind, also ich bin total privilegiert. Ich bin ja schon mit dem Internet groß geworden und ich bin bis heute ich habe das schon vergessen quasi, dass es ja eine Welt gab, in der bist du mit 20, 25 von der Uni gekommen und deine Ausbildung war fertig. Also ich lerne jeden Tag enorm viel dazu, weil wir so viele Möglichkeiten haben, das auch aufzusaugen. Das wird halt durch AI, durch künstliche Intelligenz und neuronale Netze.
Ja, das wird aber auch noch nicht wahrgenommen. Nein. Also zum Beispiel, dass es ja man theoretisch gar nicht mehr in die Schule gehen müsste, wenn man einen Internetanschluss hat, hat man die besten Lehrer der Welt. Die kann man sich aussuchen. Man müsste vielleicht noch einen väterlichen oder mütterlichen Freund oder Freundin haben, die einem nur erklärt, wie man mit Internet vernünftig umgeht. Das wäre gut, wenn man das den Kindern beibringen könnte. Aber in der Regel, bis die in der Schule kommen, haben sie das ja schon selbst gelernt.
Genau, sie überholen quasi sich selbst und lernen dann in der Schule. Nein, lernen im Internet ist schlecht, lernen in der Klasse ist gut.
Ja, dieser Meinung kann man natürlich sein.
Also, sie ist aber
nicht valide, wie es so schön heißt. Nicht?
Weil natürlich so ein AI-Agent, ja, das muss ein bisschen nach vorne denken.
Das natürlich, die Schule ist schon wichtig, du musst es nur ergänzen, und du bist Familienvater, du weißt das. Das soziale Lernen lernt man nur in der Gruppe. Ja. Wir reden ja jetzt vom Faktenwissen.
Genau.
Und beim Faktenwissen hat man das Problem, dass man immer falsche und richtige Fakten kriegt. Auch von Lehrern. Es wird ja immer so getan, wenn die Lehrer immer nur richtige Fakten nennen und alle anderen haben falsche Fakten oder gewisse Medien haben die richtigen Fakten. Das ist Indoktrination. Das ist nicht Lernen. Also, um zu lernen, ob ein Faktum gut oder schlecht ist, muss man auch die schlechten Fakten schlucken. Nicht? Um etwas zu lernen, was gut schmeckt, muss man auch wissen, was schlecht schmeckt. Also wenn ich nicht was probiere, was mir nicht schmeckt, werde ich nie lernen, was mir schmeckt.
Ja.
Also und das, also dieses Zutrauen zur Selbstermächtigung und zur Selbstfindung des Menschen wird so mühselig bekämpft wie mein ganzes Leben. Also da muss ich sagen, nur in den ganz dunklen Zeiten meiner frühesten Jugend war das auch so.
So weit ist es schon.
Aber allerdings nicht mit den Begleiterscheinungen. Wir haben keine entsprechenden Fahnen und Armbinden, Gott sei Dank noch. Aber das sind ja Äußerlichkeiten. Aber der hinterliegende Geist, nur die Führung weiß, ist weise und wir alle haben aufzublicken, das ist genauso wie damals.
Können wir dem etwas entgegensetzen?
Natürlich, das tun wir ja. Gerade tun wir das ja. Wir sind ja jetzt auch in einer Art Lehrerfunktion, Nur wir geben unseren Zuhörern die Freiheit, er muss mir nicht zuhören und er muss sich auch gar nicht auf mich beziehen. Weil ich habe ja keinen Amtstitel und ich bin auch nicht von einer angesehenen Institution für Volksbildung auserkoren, um das zu sagen, was ich jetzt sage. Ich sage es, weil ich es einfach sage. Und wenn die anderen sagen, das ist ein Blödsinn, Peter, sage ich, gut, tut mir leid, warum? Könntest du mir vielleicht erklären, woran da der Blödsinn liegt? Und wenn er mir das gut genug erklärt, bin ich bereit, meine Meinung zu wechseln.
Aber man muss auch selbst wirklich eine gewisse Selbstsicherheit und auch ein gewisses Selbstbewusstsein mitbringen, wenn man sagt, nein, ich höre nicht der Frau aus dem Staatsdienst zu, ich höre dem Peter zu.
Ja, aber das kann man ja schon bei den Kindern verfolgen. Wenn du dem Kind nicht erlaubst, Fehler zu machen, dass er halt einmal die heiße Herdplatte, obwohl du ihm dreimal gesagt hast, Vorsicht, die ist heiß, trotzdem aber vorsichtig probiert und sich doch ein bisschen verbrennt, aber nicht wirklich, ja, dann weiß es sein ganzes Leben, dass man heiße Herdplatte vorsichtig oder andere, also alle Dinge, die man im Selbstversuch gemacht hat. Und da muss man nur den jungen Menschen beibringen, mache Selbstversuche in einem bestimmten, mit einer Maßvollheit. Also fang nicht an, Börse zu spekulieren, gleich mit deinem ganzen Geld, sondern heute gibt's Tools, ich darf sie hier nicht nennen, weil das ja Reklame wäre, aber es gibt ja heute Tools, da kannst du Hundertstel Aktien gekauft, weil die kleinste Kaufeinheit, glaube ich, 1 Euro ist. Also da kann man ja auch mit Taschengeld schon ein Aktienportfolio oder ein Währungsportfolio pflegen und schauen, wie es sich entwickelt. Und dann halt, wenn man Sicherheit hat, dann vergrößert man es halt und noch größer, wie man halt immer auch Einkünfte hat.
Ich sehe das ganz, ganz stark, vor allem in Deutschland derzeit, dass wirklich da eine Welt aufgeht, derer die einen, die sagen, ich suche mir meine Informationen selber. Die sind quasi auch schon verloren für die Staatspropaganda. Die driften dann vielleicht auch ein bisschen ab. Der Prozess ist nicht einfach. Du weißt ja dann nicht mehr, was du so trauen und was nicht.
Also sie können natürlich in eine ganz andere Propaganda-Ecke rutschen. Das ist schon klar. Da ist aber wenn du sehr viel Propaganda immer kriegst, und du merkst, dass die ja sich oft total widerspricht, dann kommt auch ein relativ beschränktes Gemüt drauf, relativ bald, traue keiner allzu klaren Propaganda. Ja. Dann gibt es die subtilen, die kannst du ohne dies nicht verwenden. Wir sind ja alle Opfer von subtiler Propaganda.
Aber der Elon Musk stellt sich ja zum Beispiel ganz klar gegen, was er sagt, Zensur. Und Zensur für ihn ist diese Moderierung des Internets, der sozialen Medien, durch quasi diejenigen, die sagen, was du sagen darfst, was du sagen sollst. Und vor allem, und das ist ganz interessant, von staatlicher Seite geht es immer gegen Fake News und Hassrede.
Ja, das sind aber da haben wir auch ein Bildungsproblem, weil niemand bekommt in seinem Bildungsweg gesagt, dass es ja grundsätzlich zwei verschiedene Logiken gibt, die sogenannte deontische Logik, die nicht sagt, das ist wahr, sondern du sollst das für wahr halten, also die sogenannte Du-sollst-Logik, die nennt man die deontische Logik, und dann gibt es noch die Bullsche Logik, die sagt, ist wahr oder nicht wahr. Das sind zwei völlig verschiedene Logiken, die man zum Beispiel im Computer sehr sauber auseinanderhalten muss, weil sonst baut der Computer nur Mist. Das weiß daher auch einer, der halt Informatik oder Computer Science studiert, natürlich auch, aber nicht in diesem philosophischen Zusammenhang, wie ich es jetzt gesagt habe. Der lernt das einfach auswendig, wenn da steht, du sollst, muss er das in ein anderes Schachtel geben beim Programmieren, als wie eine Bullshit-Aussage. Also das sind Dinge, die sind so grundlegend, aber weil das eigentlich bei uns nur mehr in der Philosophie eigentlich gelehrt wird und nicht mehr in der Grundausbildung, wissen das die Leute schlicht nicht. Und der Elon Musk ist sich dessen bewusst. Nicht? Der sagt, ich schließe deontische Logiken aus meinen Medien aus.
Er versucht auch einen Gegenentwurf eben zu dem zu machen, was von staatlicher Seite kommt. Die sagen, es gibt Hassrede und Fake News, wir müssen da Gesetze machen. Digital Services Act, wir haben ja schon über die EU gesprochen. Die wollen ja das Internet auch regulieren und was gesagt wird im Internet regulieren. Ja, und es wirkt, es soll es probieren, aber es wirkt für mich wie der Versuch, die Kontrolle zu behalten die man früher einmal easy hatte über Mainstream-Medien und staatliches Fernsehen und heute mit dem Gesetzbuch eigentlich, weil im deutschen Grundgesetz steht, ich glaube Artikel 2 oder 3 steht, eine Zensur findet nicht statt. Aber es gibt heute Meldestellen, die löschen dann, es gibt Parteien, die dann ihre Trollarmeen rausschicken, es gibt die grüne Netzfeuerwehr, das ist so eine Trollarmee, ja. Und es gibt Regierungsparteien, die YouTuber anprangern, wegen deren angeblicher Fake News, aber nie beweisen, was eigentlich Fake ist, ja. Und da sehe ich schon eine richtige Gefahr.
Ja, aber das hat es im Freistaat Florenz ja auch gegeben, da hat es ja diesen Papst gegeben, den Florentiner, wo das vom Vatikan genauso gelebt wurde. Und da wurde gleich wie am Scheiterhaufen gegeben und als Hexe, nur weil er eine andere Ansicht hat. Der Name der Rose, kennt ja den Film wahrscheinlich die meisten Leute oder den Roman von Umberto Eco. Also da ist ja das bestimmt, das war ja alles schon öfter da. Und in manchen Regimen ist das ja heute auch wieder da. Aber
in Deutschland?
Ja, Deutschland ist ja einmal so und einmal so. Wir haben ja das alle. Ich zum Beispiel habe das in meinem Leben, habe ich zwei völlig verschiedene Deutschlands erlebt.
Ja. Aber der Punkt ist ja der, dass ich halt wirklich Sorge habe, dass das weitergeht und dass das immer extremer wird in diesen, dass wir wirklich wieder in Richtung einer Ungut, und zwar aus der Seite aber der angeblich Guten, der Verteidiger der Demokratie.
Ja, aber ich glaube, da bist du ein bisschen pessimistisch.
Ich bin an sich Optimist, aber ja.
Weil es ja das Schöne wieder, es wird immer unkörperlicher. Du wirst nicht mehr körperlich gezüchtigt, du wirst auch nicht mehr eingesperrt.
Ja, das stimmt nicht.
Ja, manche werden sogar eingesperrt.
Die bekommen Hausdurchsuchungen wegen geposteter Memes.
Aber das ist ja noch Gott sei Dank kein Breitenphänomen, weil wir so viele Polizisten ja gar nicht hätten. Also das sind ja Ausnahmsfälle, kann man schon, also da könnte man wirklich auch einmal verkehrt drum vom Einzelfall sprechen. Das sind besonders beliebtisch unerwünschte Personen, wo man das macht. Da müsste man eher genauer nachgehen, wer ist da auf wen böse.
Aber Entschuldigung,
hat was mit der Korruption zu tun, natürlich. Es gibt ja auch eine sozusagen Korruption, eine Missbrauchskorruption, die also nicht bezahlt wird, die ja ideologisch missbräuchlich agiert. Ist ja auch eine Art von Korruption. Ich meine, das gibt's natürlich, aber das wird's immer geben und hat's auch immer gegeben. Das halte ich noch nicht für überbordend, weil ich habe es ja anders auch einmal erlebt. Und wenn ich mich so zurückerinnere, ist das natürlich, heute darf ich noch mein Radio laut aufdrehen, auch wenn ich einen Sender habe, der von der Regierung nicht erwünscht ist. Also so weit sind wir noch nicht. Also das hat sich ja wirklich, hat es ja Zeiten gegeben, wo jeder dann eine Haussuche hat, weil ihm sein eigenes Kind verzündet hat. In Ostdeutschland mit der Stasi, ist ja sogar die Frau Merkel hat das noch beschrieben selbst. Ne?
Aber man muss doch dagegen
halten. Obwohl sie Mittäterin war.
Aber man muss doch dagegen halten. Man muss doch quasi versuchen, diese Entwicklung. Und ich glaube, dass der Maas versucht, dem was entgegenzusetzen. Indem er sich gegen das Woke wendet, gegen die Zensur wendet und einfach mit brutaler Offenheit reingeht.
Ich bin eher ein Supporter. Aber wie gesagt, man muss schon die Kirche auch im Dorf lassen, dass wir nicht jetzt in eine Art Hysterie verfallen und da von der Revolution denkt, dass wir das immer noch weit entfernt. Ja. Wir sind noch immer ein recht gemütliches Land im Großen und Ganzen.
Im wirklich historischen Vergleich.
Ja, und wenn man das nicht alles so ernst nimmt, was man so hört, sondern sein Lebensumfeld schaut, leben wir in einer rosaroten Wolke bezogen auf andere Gegenden in dieser Welt.
Okay, das ist fair. Wenn wir jetzt wirklich sagen...
Also ich muss ab und zu auch das System sozusagen ein bisschen verteidigen, weil ich ja das Privileg der langen Sicht habe.
Wenn wir jetzt sagen, dass wir in den nächsten 10 Jahren, inklusive Bitcoin, jetzt sind es diese 10 Jahre von Bitcoin Gold Rush und auch 10 Jahre, in denen so Leute wie der Kurzweil sagen, dass wir mehr technologische Entwicklung sehen werden als in den vergangenen 100 Jahren.
Das ist richtig, ja.
Was bedeutet das und wie wird darauf dieser Staatspropaganda-Apparat reagieren? Weil die sind ja jetzt schon überfordert.
Naja, der wird immer hysterischer reagieren, bis er so hysterisch reagiert, dass ihn niemand mehr ernst nimmt. So ist es. Und dann wird halt, jetzt ist sozusagen... Man könnte das jetzt wieder an der Bitcoiner-Szene aufhängen. Jetzt gibt es halt vielleicht 5% echte Bitcoiner in Österreich und dann gibt es halt 80% echte Bitcoiner und dann können die reden, was sie wollen. Und dann kommen die in die Krise, das ist schon klar. Und dann wird es natürlich auch, es ist ja nicht in Erz gegossen, dass die Parteien, die jetzt immer gewinnen, man merkt ja schon, wie die schon aus dem letzten Loch mehr oder weniger pfeifen. Ja, dann wird es halt den sogenannten Rechtsruck geben, das werden die immer als absolut großes Unglück hinstellen, aber die Leute werden dann merken, nicht, so viel hat sich da nicht geändert, vielleicht ist es ein bisschen freier. Nicht so wie der Elon Musk, der wird ja auch teilweise dämonisiert, wie wenn er, nicht, das ist ja auch mit Putin geht ja dasselbe. Was mich immer wundert, ist, dass man es zusammenbringt, denen zugleich Omnipotenz zuzumäßigen und sie gleichzeitig als Blödmänner hinzustellen. Ja. Also entweder ist man omnipotent, dann ist man wahrscheinlich der Klügste von alle. Oder man ist eben ein Blödmann, dann kann man nicht omnipotent sein.
Nein, aber da würde ich so weit gehen zu sagen, dass diese Verwirrung ist ein Teil der Propaganda.
Ja.
Also das ist eine Machtausübung. Ja,
1984.
Genau. Wenn nur noch, das war in der Sowjetunion auch so. Ja. Wenn du jeden Tag in der Zeitung lesen musst, um herauszufinden, was ist heute die offizielle Wahrheit, an die ich mich halten muss, dann ist das auch eine Form der Machtausübung.
Ja. Da kann ich dir wirklich wieder aus eigener Wahrnehmung erzählen, das war dann nicht mehr eine Lachnummer. Ich kann mich erinnern, jeden, den ich damals gekannt habe, waren wieder einmal in der Volksstimme und auch in den sozusagen roten Medien, in der Arbeiterzeitung, der neueste 10-Jahres-Plan der Sowjetunion angekündigt wird auf der Titelseite und wieder in acht Jahren werden wir Amerika überholt haben in der Lebensqualität und im Volkseinkommen. Da hat ja jeder gesagt.
Ja, bei uns, aber wenn du
dort ihn... auch.
Ja, schon,
aber dort auch, aber die haben halt nicht laut lachen
dürfen. Ja, genau, das ist der Punkt. Die durften nicht laut lachen, sie durften auch nicht in der Arbeit sagen, ich glaube das nicht, weil sonst sind sie
ja, aber Job trotzdem los. Hat das dann mit einiger zeitlicher Verzögerung zu führen, dass das ganze Blups zusammengefallen
klar,
ist.
Klar.
Das wird ja bei uns vermutlich auch so sein. Es wird ja keinen Volksaufstand geben, aber irgendwann werden wir halt wie im Rastbelt leere Fabrikshallen irgendwo umstehen, wo früher mal wichtige Motorräder gebaut wurden oder sonst was. Und heute steht es halt da und dann bauen wir halt eine Partymeile hinein oder ein Einkaufszentrum irgendwann. Also das sind ja, oder ein Rechenzentrum. Ich schließe ja nicht einmal aus, dass mit einer langen Zeitverzögerung Österreich zum Beispiel aufkommt und hinter jedes Speicherkraftwerk eine Minerfabrik
steht. Ja, sage ich,
meine, ganz meine Rede. Nicht eine, sondern eine KI-Fabrik.
Oder ja, beides.
Oder eben dann wird es gar nicht mehr zweckgebunden sein, sondern so wie man heute ein Kraftwerk hat, hat man dann ein Rechenwerk. Ne, dann haben wir halt, dann wird wahrscheinlich gemessen, wie viel Rechenkapazität pro Kopf hat eine Volkswirtschaft. Und wenn die eine halt doppelt so viel Rechenkapazität hat, weiß man, denen wird es bald doppelt so gut gehen.
Ah, das ist ein interessanter.
Das wäre eine volkswirtschaftliche Kenngröße, die halt derzeit die etablierten Volkswirte nicht nehmen und auch nicht wissen, oder? Was weiß denn nicht. Aber das wird dann eine neue Generation junger Volkswirte halt dann erfinden und kriegen dann Preise und bla bla bla. Aber das zeichnet sich ja jetzt schon ab. Ne?
Was wird denn
ich
alles?
Ich zum Beispiel rechne gewisse Sachen schon so. Ne? Ich rechne halt, um wieder bei unserem Freund Seeler zu landen, ich rechne halt ein, was kostet mir beim Seeler ein Bitcoin und bin sogar bereit, dem Seeler einen Überpreis zu zahlen, weil ich ihm noch zutraue, dass er den Hebel noch verstärken kann. Nicht endlos, weil dann wären wir im Schneeballsystem, aber auch nicht, er wird es auch nicht eben so machen wie ein Schneeballsystem, dass er aus dieser Kurve nicht mehr rauskommt, sondern er wird die Kurve irgendwann abflachen. Das traue ich ihm zu, dass er klug genug ist, das zu tun. Ist er nicht klug genug, das zu tun, wird man es merken. Entweder weil er abgeschossen wird und der andere kommt, der größenwahnsinnig ist, oder er wird selber dann schon so wirr daherreden, dass man sagt, na jetzt glaube ich, haben das aber nicht mehr.
Ja? Also glaubst du, dass diese Kontrollstruktur, wir haben auch über die EU gesprochen, glaubst du, dass wir wirklich einfach...
Die EU wird überhaupt nicht mehr lange sich halten können, wenn sie so weiter tut.
Aber das, glaubst du, da machen wir einfach den Laden dicht? Oder wie?
Na, die wird einfach auch so wie die Sowjetunion in sich, die wird dann ein museales Ritual sein, wie man halt heute nach Weihnachten in die Kirche geht, aber wo immer gar nicht mehr an Gott glaubt. Ne?
Aber der Unterschied
mehr, ist. Nein, wir werden es dann oberstrippen, es wird halt auch billiger werden, aber da werden halt irgendwelche beamtete Menschen beieinander sitzen und uns die Welt erklären, aber wir werden gar nicht zuhören. Das wird die bis dann so uninteressant wird, dass dann irgendein Millet-artiger Mensch daherkommt und sagt, wieso sperren wir den ganzen Laden einfach zu? Er ist ja eh völlig für die Welt. Das kann schon sein. Meistens passiert es ja so. Das passiert ja nie mit Kraftakten in einer friedlichen Zeit. Wenn es natürlich bürgerkriegsartige Zustände in Europa geben sollte, weil sich die Länder schon so verfeinden plötzlich, das sehe ich aber momentan eher nicht.
Du hast recht, Millet ist natürlich erst gekommen.
Ja, wir haben ja ein Erschlaffungsproblem und kein Erstarkungsproblem. Also wir sind ja nicht so, weil wir so brutal geworden sind, sondern wir sind ja so weinerlich, dass wir alles so laut bejammern. Also das ist ja ein völliger Unterschied.
Das ist, du meinst, aus so einer Situation ergibt sich kein Krieg?
Krieg vielleicht schon, wenn er von außen aufgezwungen ist.
Aber
man macht keinen Krieg. Also das kann man ja jetzt feststellen. Nicht? Eine Frau Baerbock fährt zum Feind sozusagen und erklärt ihm sogar wörtlich den Krieg. Tut das aber sofort so, wird von hinten schon so relativiert, aber horcht's der Dame nicht zu. Weil wenn der gesagt hat, ist das jetzt eine Kriegserklärung und sie sagt, ja, hat man früher in adeligen Zeiten nicht mehr zurück können. Mhm. Da mussten die Truppen losmarschieren. Nicht? Auch unter den sogenannten Führern dieser Erde ist das auch so. Gott sei Dank ist Putin da etwas cooler und hat gesagt, ja, ich nehme die Dame nicht sonderlich ernst. Also ich habe das nur als Verplapperung eingestuft und nicht als echte Kriegserklärung. Sonst wären wir ja schon im Krieg. Ne? Aber wenn ich dann peu à peu halt immer mehr stänkere und wenn der andere zurückschlägt, das als Aggression einstufe, ja, dann schaukelt sich das vermutlich auf. Also auf diese Art könnte Europa schon in Kriegshandlungen hineinschlittern. Das ist aber dann Dummheit einfach. Und nicht, Krieg kann ja passieren, ich will Krieg.
Ja.
Oder ich kann sagen, nicht, aber jetzt wollen ja irgendwo Leute Krieg, die Waffenhändler, die Waffenproduzenten, die Waffeninvestoren, die wollen natürlich schon Krieg. Dann kann nicht genug Krieg sein, weil die Kasse stimmt. Das ist aber kein sehr edles Geschäft, würde ich das nicht einstufen.
Nein.
Aus Sicht der Menschlichkeit.
Nein, und es wäre ja besser, zumindest die Wettbewerbsfähigkeit, so wie du sagst, eher in Sachen Rechenpower.
Ja, und darum sage ich, es wäre doch schön, wenn man halt sagt, wir haben entweder das kann man als Hashrate messen, aber ich würde es ja dann vermutlich eher rein technisch messen, wie viel Megaflops haben wir halt da. Ne? Das kann man ja heute sehr gut messen.
Gibt es nicht schon zumindest, dass es irgendwie erhebt, weil du sagst, dass...
Ja, weil ja die Messverfahren immer anwendungsspezifisch sind.
Aber
das
sind
ist in unserer Branche.
Aber zu sagen, wir holen die Bitcoin-Miner ins Land, weil
die Bitcoiner denken in Hashrates, also was ich, die KIler denken wieder in Megaflops oder was weiß ich, was die denken. Da ist auch noch nichts, keine Messeinheit. Da sind wir wieder beim Eichproblem. Nicht? Irgendwann, wenn man seriös ein Phänomen faktenmäßig klarstellen will, kommt man um ein Eichverfahren nicht herum. Man hat aus bestimmten Gründen, über die man trefflich historisch, kulturell reden kann, das Geld immer vom Eichen ausgenommen. Das ist ja ein willentlicher Akt, ein gemeinschaftlicher. Würde man sozusagen da Mathematik oder was hinaufsetzen, würde ich sagen, könnte man das jetzt nicht an irgendeiner Größe Eichen, nicht? Aber jeder will an sich Eichen. Nicht? Das ist noch immer, die Notenbanken verhalten sich immer noch wie absolute Herrscher.
Kann ein System wie die Notenbanken in unserer digitalisierten Welt überhaupt langfristig überleben?
Naja, wenn sie einfach ein Eichamt für Geld, Ja, aber da brauche ich dann 10 Hansel dort sitzen.
Ja, wir haben 10.000.
Ja, das ist das Übliche. Das ist das, was der Millet erkannt hat. Gib einem Ministerium Geld, wird es immer größer und immer wichtiger tun. Und ich kann mich erinnern, auch da wieder meine Alte, wie ich so 6, 8 Jahre war, ist ja ein ganzes Reich, wie wir es zusammengebrochen von Weltgeltung. Eine Weltmacht ist zusammengebrochen. Und da hat es aber dann lustigerweise noch jahrelang Ministerien gegeben, die sich mit der Verwaltung dessen, was gar nicht mehr da war, nee, beschäftigt haben. Und niemand hat den Mut aufgebracht, bis dann so Heroen wie der Erhard zum Beispiel kommen und sagen, sperren wir den ganzen Zinnober zu, den brauchen wir ja nicht mehr. Die sind in die Geschichte dann eingegangen. Oder wie der jetzt verstorbene Andrus hat ja auch einige Dinge so gemacht, hat auch ein paar bösartige Dinge gemacht. Aber das ist halt so.
Du kommst erst, dann, wenn es eh schon opportun ist, wenn sich eh auch niemand mehr wirklich beschweren
kann. Ja, das habe ich ja vorher auch beschrieben. Wenn ja mal alle Leute oder die Überzahl der Leute sagen, was braucht man diese Bürokratie dort noch? Dann werden sie noch immer genug Leute mit Händen und Füßen dagegen wehren, so wie diese Dame, über die geredet, die wird natürlich immer noch völlig überzeugt reden, das darf man den Kindern, die darf man nicht an Bitcoins heranlassen, weil das so gefährlich sei. Das wird man der Dame nicht ausreden können. Also muss man die Dame austauschen. So einfach ist es. Und da wird auch das so sein. Ne? Dann wird halt entweder dort das ganze Personal ausgetauscht und denkt dann anders, das kann ja auch, ich schließe doch das nicht, ich kann ja mal eine vernünftige Führung da oben sitzen, das ist überhaupt keine Frage.
Wäre nicht die Staatsverwaltung der bestmögliche Einsatz für künstliche Intelligenz? Ich meine, da könnte man doch wirklich viel, das muss ja, auch ein Musk sehen.
Ja, das ergibt sich ja eh nicht, so wie die Lehrerschaft an Bedeutung findet, weil ich ja alles, was mein Lehrer sagt, kann ich ja als halbwegs selbstständig denkender junger Mensch sofort am Abend beim Internet gegenfragen und könnte dann so wie am nächsten Tag kommen und sagen, was haben Sie noch gestern für ein Blödsinn erzählt? Und dann natürlich wirst du in die Pfanne gehauen, weil der Lehrer ja die Macht hat. Natürlich war ich bei solchen Lehrern nicht beliebt und bin meistens aus der Schule hinausgeflogen oder was, aus dieser einen Veranstaltung. Ja, das muss man halt in Kauf nehmen. Wenn man nicht einmal diesen Mut mehr aufbringt, dass man halt einmal von was ausgeschlossen sei, da tue ich mir leichter wahrscheinlich, weil ich ein bisschen autistisch bin. Ich muss nicht überall dazugehören. Nicht? Weil man natürlich diese Bindungssucht hat, dann wird man vieles in Kauf nehmen. Es gibt in Österreich jetzt einen Politiker, der fast jede Woche im Fernsehen sich windet wie ein Wurm, weil er seinen eigenen Vorsitzenden nicht mag, aber es nicht über sich bringt, es ehrlich zuzugeben. Also, ja, was soll denn da
sein? Na gut, Parteilinie ist Parteilinie.
Ja, das weiß ich. Das habe ich selbst von meinem damaligen Kanzler gehört. Wenn Sie sich nicht der Parteilinie anschließen können, können Sie diese Position nicht weiterhalten, dann können wir Sie nicht mehr wählen.
Da war ich im Verwaltungsrat. Also Softwarepräsident.
Nein, da war ich, ja, wahrscheinlich, weil ich Softwarepräsident war und parteilos war, wurde ich in den Verwaltungsrat des Arbeitsmarktservices hinein. Und da war doch damals der Meinung, man macht das wie eine Aktiengesellschaft, weil das wurde ja verkündet. Da haben wir dann festgestellt, das ist ein Amt und völlig parteilich, sozusagen von der herrschenden Partei dominiert. Und dann wurde ich sogar zum Herrn Kanzler eingeladen in ein persönliches Gespräch, wie dann wieder eine Legislaturperiode sozusagen zu Ende gegangen. Und da hat er mich gefragt, ob ich bereit wäre, mich der Parteidisziplin zu unterwerfen sozusagen. Und ich habe das mit einem ohne große Umschweife klar Nein beantwortet. Und er hat gesagt, dann müssen Sie, dann können wir Sie nicht mehr unterstützen bei der Wahl. Sag ich, ich habe mich auch nie um den Job gerissen. Also, it's up to you. Und weg war ich.
Da ist Österreich wirklich.
Ja, das nicht nur in Österreich.
Ja, ich weiß es halt in Österreich. Ja.
Wird in vielen anderen, aber wie gesagt, das sein. Kann man jetzt bejammern, aber man kann ja auch so wie ich es locker hinnehmen, ja, dann passe ich halt da nicht dazu.
Aber diese Parteidurchsetzung aller.
Ja, das ist schon, ja. Aber das löst sich eben auf, weil ja immer mehr Strukturen jetzt ins Internet wandern und ortslos sind. Also, es ist ja tatsächlich so, dass man seine wirtschaftliche Tätigkeit jetzt für natürlich nicht jeden Beruf, überall, wo es halt um Sachen geht, die schwer von da nach dort zu transportieren sind, dann ist das sehr örtlich fixiert. Aber bei allem, was in Richtung Unkörperlichkeit geht, also virtuelle Unternehmen mit virtuellen Waren, so wie Informationen, so wie dein Geschäft, wenn du jetzt das auf Englisch machst, könntest du auch in Amerika vielleicht mehr Abonnenten haben wie da in Deutschland.
Ja.
Und dann könntest du das noch auf Französisch vielleicht machen und man, das ist up to you sozusagen. Aber du könntest es tun, nicht? Und nie, ist nicht mehr lang her, dass du das ganz normal so wie wir zwei jetzt machst. Und dann gehen wir das ins KI und machen die und schicken die chinesische Version aus und haben dort 100.000 Zuschauer.
Ja.
Wäre ja schön.
Ja, das wird sicher passieren. Also das wird nicht lange dauern. Da wirst du einfach bei YouTube auf den Knopf drücken und dann kommt das in deine Landessprache.
Also in meiner Bildwelt, also ich habe so dadurch eigentlich aufgehört zu malen, weil du mich da nicht mehr matchen mit diesen Systemen, die sind immer kreativer wie mir.
Aber weißt du, was es für diese Innovationen braucht? Wirklich viele Rechenzentren.
Ja, Rechenzentren.
Also, weil es muss ja auf YouTube reden, wir ja von Millionen von Videos,
du warst bis jetzt auch gerade stolzer Besitzer eines neuen Computers, wie ich gehört habe, und hast das auch mächtig angegeben, was der für eine großartige Rechenleistung. Aber wenn du das in Vergleich setzt mit diesem richtigen Monster-Rechenzentrum, wie sie einem Elon Musk vorschweben, dann ist das sowas von minabel.
Ja, ja.
Dass ja klar ist, dass du, wenn du irgendwas tust von Bedeutung sozusagen, hängst du drin und tauschst Daten mit diesem Zentrum aus. Und dieses Zentrum hat wieder Breitbandverbindungen und da sind wir jetzt bei den neuronalen Netzen. Das ist dann ein Netzwerkknotenzentrum, das ja selbst wie ein Netzwerk ist, weil in diesem riesigen Halle, die da ist, sind ja 10.000, hunderttausende Prozessoren, die auch wieder alle miteinander verbunden sind und auch ein Netzwerk bilden. Also es ist ja dann Netz im Netz im Netz. Nicht? Und da kann man dann spielen. Und das, wenn das die Menschheit lernt, wird es natürlich Populationen geben, die das gut können. Es wird auch Kulturen können, die das bei den Jungen einpflegen. Daher werden sie eine höhere Anzahl. Nicht? Wenn du ein Volk hast, das sehr gern mit Mathematik zu tun hat, hast viel mehr Mathematiker, wirst du in Berufsständen keine Mangelberufe haben.
Ist das vielleicht der Weg, wo das Bildungssystem auch hin sollte, dass diese grundlegenden Dinge, Mathematik, Sprachen, dass die Dinge
ja, noch
weiter
viel Grund, Logik
werden.
Einmal Logik, genau. Dass man auch endlich einmal den Leuten sagt, wie viel Logik es gibt, die wichtigsten wenigsten. Das wird erst gelehrt bei Leuten, die sich durch den ganzen Bildungsfilz durchgedient haben und lauter Mist aufgeklärt haben, was halt die Zeitgeschichte gerade behauptet. Aber bis zu dem kommt er erst, wenn er das erste Kolloquium für formale Logik oder ich habe es zum Beispiel dann in der Philosophie gelernt. Also Einführung in die Philosophie und da ist halt Logik ein Thema.
Aber deine Botschaft,
ich das ja auch nicht.
Deine Botschaft ist, wir haben einerseits eigentlich ein ähnlich wie beim Fiat und beim Bitcoin, wir haben ein sterbendes, sich aktiv wehrendes, altes System, das eigentlich nur immer stärker durchdreht und von dem wir zwar nichts Besseres erwarten können, aber auch uns nicht fürchten sollen, weil es ohnehin immer stärker in die Irrelevanz geht. Und ein neues, digitales, eine neue digitale Welt, die ein derartiges Turbo-Wachstum hinlegt, dass sie alles andere ohnehin in den Schatten stellen
wird. Ja, das ist diese EEC-Bewegung, die das behauptet.
Was ist das, die
EEC-Bewegung? Das heißt Effective Acceleration.
Ja, was ist das?
Na, das ist, dass die tatsächliche Rechenleistung sich sprunghaft erhöht. Also die installierte Rechenleistung. Ja. Also tut man so, wie wenn man wirklich feststellen könnte, wie viele Rechenzentren werden gebaut. Bis zu einem gewissen Grad hat man da Statistiken, aber die sind nicht allzu sehr vertrauensvoll.
Aber was bedeutet das?
Das heißt nichts anderes, dass bis jetzt sich die Rechenleistung, sagen wir, alle 5 Jahre mal verdoppelt hat weltweit und jetzt verkürzt sich das immer mehr.
Nicht die Rechenleistung nicht Moore's Law? Nicht der Computerchip, sondern die tatsächlich verfügbare Rechenleistung.
Die Rechenleistung, die per Maschine rechnet.
Da ist.
In der klassischen Zahlentheorie. Also sozusagen, dass der Teil des, nicht das Universum zählt, es gibt ja diese Hypothese, dass das Universum eine Art Zählmaschine ist, und dann gibt es Zonen, wo halt immer brav dahin gezählt wird, wie seit Milliarden Jahren, und dann gibt es Zonen höherer Negentropie, würde man das sozusagen technisch ausdrücken, wo durch eine gewisse Ordnung, technische Geordnetheit, ein Rechtszentrum ist ja nichts anderes, dass es den Zählvorgang geordnet in einem technischen System vornimmt. Es zählt einfach schneller. Man kann dann mit dem Zählen verschiedene Aufgaben lösen. Aber in Wirklichkeit zählt das Ding ja nur. Und wenn das immer schneller zählt, das kommt auch noch, Moore's Law natürlich, ja, ist auch noch
drin. Es zählt schneller und es zählt mehr.
Aber ich baue auch noch mehr Rechenzentren. Und früher haben wir eben nur ein bisschen schneller zählt, aber gleich viel Rechenzentren gehabt. Und jetzt tun wir beschleunigen im Chip und machen mehr Chips. Also was soll da rauskommen, außer eine solche Kurve.
Und da stehen wir erst am Anfang.
Weil das beginnt jetzt sich wahnsinnig zu beschleunigen, weil wir da wieder Durchbrüche haben durch die Vernetztheit. Das ist ja das Neue. Jetzt beginnt erst die Vernetztheit sich auszuwirken.
Das heißt, die Difficulty Adjustment...
Bis jetzt war ja die Vernetztheit eher ein Ärgernis, weil das hat ja allein schon diese Adressentransporte machen einen guten Teil von dem Datenschaufeln im Internet. Du weißt ja, nicht jeder hat da so und so viel Megabyte und weiß ich, was er pro Monat darf, sonst muss er mehr zahlen. Da ist ja ein guter Teil nur Adressen. Da ist noch gar kein Inhalt. Nicht? Weil heute musst du schon so viel Adressen, bis du dorthin findest, wo das Datum, das du brauchst, ist. Das ist dann 3 Bits.
Die Difficulty Adjustment im Bitcoin-System ist dementsprechend wahnsinnig wichtig und als Innovation extrem bedeutsam, weil eben das verhindert, dass das Bitcoin-System quasi bricht, weil zu viel Rechenleistung da ist.
Ja, wobei das ja maßlos überschätzt, weil über das haben wir schon mal philosophiert, kein Mensch misst, was die Staatsbürokratie an Energie verbraucht.
Nein, ja? Das habe ich nicht gemeint. Ich habe gemeint, wenn wir immer mehr, erstens ja, klar, also der Energie, das ist ein Blödsinn, das Argument mit dem Energieverbrauch ist ein unfassbarer Blödsinn, und ich werde jedes Mal, und das ist übrigens auch von der Professorin gekommen in diesem Artikel, den wir hier schon einmal besprochen haben.
Schimpft sich aber Professor.
Ja, aber was ich meine ist, die Difficulty Adjustment, also dass das Bitcoin immer sich anpasst an die steigende Rechenleistung und trotzdem nicht mehr Bitcoin ausgegeben werden, das ist ja ein genialer Schachzug.
Weil ja, das war ein Willensakt eines gewissen Satoshi Nakamoto, der dann aber von der Community akzeptiert wurde. Wir hätten niemandem gefolgt, wäre es auch ein Willensakt, aber er wäre halt weg.
Nicht? Okay, das heißt, wir erleben jetzt ein exponentielles Wachstum in der verfügbaren Rechenleistung, und das ändert dann ja wirklich alles. Und da stehen wir jetzt erst am Anfang und merken jetzt langsam, dass immer mehr quasi Rechenleistung hineinfließt in die täglichen Services, die wir nutzen.
So auch wie auch in die Kriegswirtschaft. Nicht? Man kann ja heute feststellen, dass der Krieg zum Beispiel in der Ukraine völlig anders läuft als der Zweite Weltkrieg.
Ja, logisch.
Nicht? Weil ja immer der im Vorteil ist, der die bessere Daten. Da gibt es ja sogar den Streit, dass sich beide Parteien dauernd beim Elon Musk die Daten holen. Nicht? Ist eigentlich der Elon Musk Kriegsentscheidung, wen dreht er ab? Nicht? Oder er dreht eben beide nicht ab. Nicht einmal das macht. Weil er will nicht parteilich sein.
Aber wir sind optimistisch, was diese technologische Entwicklung
betrifft. Naja, weil auch die Leute, die diese Leute dann zum Frieden drängen, auch dadurch stärker werden könnten, wenn sie es nur wollten.
Ich sehe halt da du hast gesagt, du bist ein Libertärer. Und genau diese deckgläubigen Libertären sind jetzt die hinter Musk, mit Musk gemeinsam hinter Trump stehen, Peter Thiel etc. Die sehen das offenbar. Die sehen die Möglichkeit.
Aber als ungeheuer gefährlich.
Ja, aber aus demselben Grund, warum Bitcoin als ungeheuer gefährlich gilt, weil quasi das staatliche Propagandasystem sieht, die bedrohen unsere Art zu leben, unsere Privilegien, genau.
Die machen das nicht für uns, für das Volk, sondern für sich, für ihre eigenen Privilegien.
Aber was wir heute besprechen, und das ist entscheidend, ist, dass dass die technologische Welle ohnehin kommt. Die läuft schon. Diese Staatspropaganda, die sich gegen diese Galionsfiguren wendet, ist auch sinnlos, das ist nur eine Verzögerungstaktik.
Also ich kann mich erinnern, wie die Phase war, wie ich zum Bible gekommen bin, Und da ist ja das Thema aufgekommen, was wird dieser Kleincomputer, der damals PC geheißen hat, da sind wir also 84, ja. Und wie das Internet aufgekommen ist, was wird das verändern? Und ich habe gesagt, ja, das wird die Übermacht der Bürokratie zugunsten von uns verändern, weil ich jetzt eine Art Gegenbürokratie auf meinem kleinen Gerät machen kann, die teilweise so stark ist wie die Staatsbürokratie, weil der hat zwar einen 10.000-mal größeren IBM-Rechner als ich, aber dafür hat er auch 100.000 Firmen zu verwalten. Und ich habe jetzt meinen Rechner für mich allein, also kann ich eine höhere Gegenbürokratie. Das ist ja auch so gekommen, das geht ja auch heute so. Das ist ja das, was ich mache. Ich mache eine kleine Bitcoin-Firma, die ich mit allen Regeln der Kunst so ausstatte und laufen lasse. Egal, ob sie was zusammenbringt oder nicht, sie steht sozusagen unter meinem persönlichen Schutz, weil ich bin der Kapitalgeber und der Eigentümer. Und da spiele ich jetzt und die Bürokratie, einmal behindert sie mich, einmal ignoriert sie mich, dann, ja, okay. Und da entwickelt sich was. Und das, wenn das alle machen, ist das ja klar, dass dann im Verhältnis zwischen Bürgerschaft und leitender Bürokratie ein Abbau der Macht der Bürokratie stattfindet. Und das ist genau das, was die Leute jetzt zu spüren beginnen und sich verzweifelt dagegen wehren. Und was ist ihre einzige Waffe? Halt immer neue Regeln zu erfinden. Ja. Das läuft sich ja aber auch schon tot, weil ja diese Regeln gar niemand mehr wirklich ernst nimmt. Wer kümmert sich um die ganze Datenschutzverordnung ernsthaft noch? Man tut halt diese Rituale machen und meldet da halt alles mögliche, aber in Wirklichkeit hat sich fast gar nichts geändert. Es schaut das CIA überall rein und schaut der Staat überall rein und jeder Hacker schaut überall hinein. Also was bitte, und die tun da irgendwelche Fälle verwalten. Natürlich gibt es dann die demonstrative Hausdurchsuchung ab und zu. Das ist aber nur, damit die Medien sehen, der Herr Minister hat wieder was veranlasst.
Ja, die Medien sind aber Teil die Medien sind der Propagandaapparat.
Natürlich.
Das sollte nicht ihre Aufgabe sein. Also, wenn wir jetzt haben, wir haben die völlig bizarre Situation, dass die Financial Times sich darüber aufregt, dass der Musk keine Zensur möchte. Eigentlich sollten die Medien ja gegen Zensur sein.
Aber bitte nur so lange, bis der Musk die Financial Times halt auch kaufen muss, nicht? Oder einer dieser Typen.
Ist das auch eine Art und Weise, wie dass quasi auf dieser Techno-Seite so viel Kapital zusammenkommt, sowohl vor als auch nach Bitcoin, dass die am Ende des Tages einfach den Rest des Ladens einfach kaufen?
Na, Kriege werden sozusagen jetzt immer mehr durch Geld entschieden und nicht mehr durch kriegerischen Willen und durch Heldenmut. Nicht? Also der Heldenmut ist keine Währung mehr, das ist vielleicht eine anekdotische Währung, dass ich mir deinen Helden dann vorstellen kann, aber die waren ja noch nie wirklich die Währung. Die Währung waren die Soldaten, die man verbrät.
Ja.
Das findet ja auch gerade wieder statt, aber das ist wahrscheinlich eh so ziemlich das letzte Mal, wo das noch stattfindet.
Aber es gibt ja, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber es gibt eben auch diese Soldaten im Informationsraum, die Mainstream-Journalisten. Ja. Und da finde ich es halt faszinierend, dass die sich jetzt wegen Musk vom quasi Schlachtfeld Twitter zurückziehen in ihre Schutzburg,
ja,
Blue Sky, wo sie sich dann ihrer quasi Überlegenheit
sich gegenseitig,
die letzten Ritter, die sich gegenseitig versichern, dass sie ja immer noch
daumeln in ihrer Rüstung herum, fuchteln mit ihren Schwertern und alle lachen eigentlich nur mehr. Das ist ja genau das, was passiert.
Das ist faszinierend.
Also wenn du die Jungen anschaust, die lesen diese Medien ja alle gar nicht.
Die wissen teilweise gar nicht, dass sie geben. Die
sagen, bitte, wer ist der?
Das ist faszinierend. Aber, man, also
aber das hängt immer stärker mit dieser Acceleration zusammen, weil ja, zum Beispiel allein das Beispiel, wenn diese ganzen Übersetzungsprogramme so gut werden, dass sie besser sind als ein guter menschlicher Übersetzer und auch noch die Stimmengeneration immer besser wird, dass das du nicht mehr hörst, dass das jetzt eine mechanische Stimme ist. Das wird tatsächlich, also ich Da gibt es zum Beispiel Webseiten, da weiß ich, die kommen aus derselben Ecken, weil vom Bild her siehst du, die verwenden dieselben Bilder. Aber einmal habe ich es in Englisch, einmal habe ich es in Deutsch. Und ich, einmal rechts ein menschlicher Redner, der ist halt ein Blogger, der das einfach sich anschaut und dann Deutsch noch einmal erzählt. Und dann manche sind halt einfach so. Und in Frankreich kriege ich es dann Französisch und das geht alles ungefähr. Und die sind alle sprachlich immer besser.
Ja, ja. Und sie werden vor allem immer nur besser.
Weil man
jeden Tag werden sie
immer
besser.
Mehr diesem Turing-Test uns nähern, dass man einfach nicht mehr auseinanderhalten kann, was war jetzt die künstliche und die natürliche. Dann kannst du deinen Blog in 20 Sprachen machen mit einem relativ geringen Geldaufwand. Und das wird natürlich vielleicht nicht die Welt niederreißen, aber es kann deine Basis deiner Abonnenten verzehnfachen, obwohl du gar keine große Dichte in dem Land hast. Nicht? Weil wenn du in Brasilien auch 10.000 hast, dann bist du ja minabel, aber immerhin hast du dann verdoppelt oder 50% oder was immer halt an Prozenten zugelegt. Und da wird es Wachstümer geben, die jetzt dann immer, und die werden aber bis 10 mit schöner Regelmäßigkeit mit dem Schneeball verglichen. Mhm. Weil das ein Art Killargument ist, das jeder im Kopf hat.
Ne? Erklär mal einem, und ich möchte niemandem zu nahe treten, aber erklär das mal einem quasi 50-jährigen Redakteur beim ORF. Weißt du, diese neue Medienwelt, ja, der kann das nicht verstehen.
Weder ich noch sonst wer dem erklären. Das hat ja jeder längst aufgegeben. Daher ist ja diese Blase so gefährlich. Die wissen ja gar nicht, weil mit denen redet ja kein Mensch mehr. Zumindest nicht ehrlich. Außer, die sind ja leichter auch meistens dann schon gleich so beleidigt, dass der ja gar nicht, selbst wenn du den Satz nur falsch anfängst, ist er ja schon, so wie wenn du die Dame nur sagst, aha, ja bitte, und du hast nicht einmal noch kein gesagt, sagt sie schon.
Ne?
Das sind ja Angstreflexe eigentlich.
Aber, und das ist das Faszinierende, man merkt, wie das neuronale Netzwerk Bitcoin sich eben trotzdem dann auch in die Redaktionsstuben arbeitet, weil die Dame hat ja nicht geredet über Bitcoin. Bitcoin war ein Seitenthema, man redet über Geld, das heißt, man wird automatisch an Bitcoin angesprochen, du kannst keine Geldveranstaltung mehr machen, ohne dass einer sagt, ah, Bitcoin, ja, egal zu welchem Thema. Und dann nimmt die Zeitung auch noch das Thema Bitcoin und schreibt es in die Schlagzeile, weil sie schon wissen, dass das besser geklickt wird
als Finanzbildung. Ja, aber da will ich auch, dass man nicht wieder in die Naivitätsfalle geht. Selbstverständlich, ein gutes KI-System liefert dir auch wirklich psychologisch gut untermauerte Argumente gegen Bitcoin. Eben solche Headlines, wie wir es da gerade gelesen haben. Das kann ja schon generierte Headline sein. Da hat sich ja gar kein Redakteur, da kannst du nicht einmal vielleicht einen Redakteur beschuldigen. Der hat nur gesagt, ja, wir schreiben jetzt einen Bitcoin-kritischen Artikel und die KI schießt schon los, dass da die Wort anlegt.
Mein Vorschlag schon vor langer Zeit gewesen, als wir bei der Presse ein neues Redaktionssystem bekommen haben, da war von KI noch gar keine Rede, habe ich gesagt, naja, dann kannst du doch, baut es doch so, dass ich schreibe den Artikel und dann gibt mir der Computer schon einen Vorschlag dazu, welches Bild ich nehme und welchen Titel ich nehme. Abgetestet, auf was gut funktioniert, ja. Aber in dem Fall weiß ich genug über die Medienwelt, wenn ich mir einen Artikel anschaue, der kommt von einem bestimmten Autor, das hat er noch händisch ausgesucht. Das weiß ich ganz sicher.
Okay, aber das ist ja nur eine Frage der Zeit.
Nein, ich will damit, aber auch der Computer hätte Bitcoin ausgesucht, weil das die meiste Aufmerksamkeit erregt. Ja. Und das will ich damit sagen. Ja. Also, du hast dann eine Veranstaltung zum Thema Finanzbildung und Geldbildung in Schulen und das Thema Bitcoin wird eigentlich nur von den Fragern aufgebracht und wird eigentlich von der Person, der Hauptperson abgewehrt, ja, schlecht
gemacht.
Ja,
das könnte man ja auch in einer anderen Form sagen, das gehört zu unserem heutigen Thema nicht. Wäre ja auch eine Möglichkeit, die wäre ja viel höflicher und viel neutraler. Da muss ich ja noch kein Urteil fällen. Was ich ja eigentlich vorwerfe, ist diese vorschnelle, endgültige Urteilfällung. Also diese, dass sich jeder wie ein Höchstgericht fühlt. Ja. Das ist eine Anmaßung, nicht? Höchstgerichtsanmaßung könnte man das sagen. Aber das läuft sich tot, weil ja die KI alle bedient. Also es wird dann schon innerhalb der KI so sein, und da wird sich auch Blasen bilden, also wenn du immer sozusagen sexbezogene Infos haben willst, kriegst du die geliefert, und wenn du halt mathematische Dinge wirst, und wenn du hüpfst, kannst du sogar ausprobieren, wie der mitspielt. Und das ist ja das, was ich gerade versuche zu testen. Wie schnell ist die Reaktionsfähigkeit von Google und wie ändert sich die?
Was ich beeindruckend finde, lieber Peter, ist, dass du mit deinen 85 Jahren inzwischen so hell in der Birne und so interessiert geblieben bist, dass du heute noch die Erfüllung von Dingen erlebst, die du in den 70er, 60er, 70er Jahren theoretisch, konzipiell gesehen hast und jetzt entstehen sie erst.
Ja, so das hält mich ja am Leben. Nicht? Erstens, dass ich als Spekulant noch eine gewisse Zeit brauche, bis meine Spekulationen aufgehen. Und das Zweite, aber über das werden wir vielleicht auch einmal reden, nicht? Wie das mit der Restlebenszeitberechnung, was das mit Geldanlage zu tun hat. Und
genau das wird das Thema unserer letzten Folge in dieser Staffel sein. Wir werden darüber reden, wie man eigentlich ein Vermögen aufbaut, beschützt und wie man es plant. Ja. Natürlich mit starkem Bezug auf Bitcoin. Peter, das war eine super Folge, weil ich habe jetzt, mich erinnert das an Jeff Booth. Kennst du Jeff Booth?
Ja, also den Namen.
Ja, genau. Der spricht auch ganz stark über die Kraft der neuen Technologie und dass wir dem alten System auch gar nicht unsere Aufmerksamkeit und unsere Energie schenken sollen, sondern sie eigentlich eher ignorieren sollen. Klammer auf, wenn ein lächerlicher Artikel erscheint, dann werde ich doch trotzdem dem noch meine Aufmerksamkeit schicken, weil es einfach Spaß macht. Aber das ist eher eine Frage der Unterhaltung, ja, auf meinem Kanal.
Da darf ich auch noch ergänzend dazu sagen, weil du mein Alter angesprochen hast. Natürlich merke ich, wie jeder alte Mensch, dass der Körper verfällt, yeah, sozusagen. Langsam, schleichend, teilweise oft fast unbemerkt, aber man merkt halt, man baut ab. Und ich gelernt habe, und das ist die Antwort auf deine Frage, dann konzentriere ich mich mehr aufs Geistige, spüre mich halt mit der KI herum, versuche sie zu verstehen und trainiere daher mein Hirn so, dass ich halt mit meinem Alter noch immer ganz gut drauf bin.
Sehr gut. Du bist mir in vielen Dingen immer noch weit voraus und ich versuche hinterher zu hecheln. Aber ich bin froh und glücklich, dass wir das gemacht haben. Vielen Dank, Peter. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke auch.